So, wir sind im letzten Teil unserer Serie über die Endzeit. Ja, wir haben noch die Musik hier vorne drauf auf dem Monitor. Vielleicht können wir die noch runterdrehen. Und was wir jedes Mal gemacht haben, vielleicht, Becky, kannst du nochmal nach vorne kommen für die Lesung der Schrift. Und zwar haben wir ja immer am Anfang der Predigt kurz die Bibelstelle vorgelesen. Vielleicht kannst du ein bisschen mal spielen, während Joel gleich vorliest. Jetzt habe ich dich überrascht. Und zwar ist mein Anliegen gewesen, nicht einfach nur die Offenbarung durchzugehen und technisch zu bearbeiten, sondern ich glaube, die Offenbarung sollte erlebt werden. Und deswegen habe ich Joel gebeten, dass er heute den Abschnitt vorliest für uns. Und Becky, vielleicht kannst du einfach ein bisschen im Hintergrund spielen, das Ganze untermalen. Das ist ein bisschen schöner, ein bisschen Atmosphäre, ne? Genau, okay, Joel.
So, genau, wir sind heute in Offenbarung 21, 1 bis 6 und 22, 17 und 20. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch: Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und Vers 17, der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer sie hört, soll sagen: Komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus.
Vielen Dank. Amen. Vielen Dank, Becky. Also, wenn du das erste Mal da bist, wir sind im letzten Teil unserer Serie über das Buch der Offenbarung. Und mir hat es mega Spaß gemacht, tiefer in das Buch einzusteigen. Wenn du einige Teile verpasst hast, hör dir gerne nochmal die Predigten auf Spotify oder Podcast an. Denn was wir versucht haben über die letzten Wochen, ist hervorzuheben, dass das Buch der Offenbarung keine Horrorgeschichte ist, sondern eine Liebesgeschichte ist. Es drückt die Sehnsucht Gottes aus nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Und dieses Buch soll uns Hoffnung und Vertrauen auf die Zukunft geben. Und wir schauen heute auf das Ende der Offenbarung. Jede gute Geschichte hat auch ein gutes Ende und in der Offenbarung ist es genauso. In den Märchen heißt es immer am Schluss: Und sie lebten glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage. Und warum leben wir das? Also ich liebe Hollywood-Filme und ich liebe nur Hollywood-Filme, wenn die gut enden. Weil ich glaube, in uns allen ist irgendwie so die Sehnsucht und die Hoffnung, dass das auch in unserer Realität hoffentlich der Fall ist, dass alles gut werden wird. Und wenn es noch nicht gut gerade ist, dann hoffen wir, dass es irgendwie gut werden wird. Und in Offenbarung 21 und 22 gibt uns Johannes, der Schreiber des Buches, einen Einblick, was Gott geplant hat für das Ende der Menschheit und seiner Schöpfung. Und es ist ein wunderschönes Bild, das er uns hier zeigt. Und ich habe die Predigt heute in drei große Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist die Vision, die Johannes beschreibt für die Zukunft. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, wie soll das aussehen? Die Vision. Das zweite ist das Muster, das unsere gegenwärtige Situation beschreibt. Der dritte Teil ist die Einladung, die wir aussprechen dürfen, an die Menschen um uns herum, Teil von dem zu sein, was Gott tun möchte. Und ich fange mit dem ersten Teil an, die Vision. Und wir starten mit Offenbarung 21, um uns anzuschauen, was Gott zeigen möchte, was seine Vision ist. Und zwar Offenbarung 21, Vers 1. Joel hat schon gerade vorgelesen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und kurzer Hinweis hier an dieser Stelle, also das ist kein Escape-Plan von der Erde, so wie einige gerade versuchen, den Mars zu bevölkern, um der bösen Erde zu entfliehen. So viele Christen haben eine Vorstellung von der Erde, dass wir von dieser Erde flüchten müssen. Wir haben die Vorstellung wie folgt, ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist unsere Vorstellung. Wir sitzen im Raumschiff mit Jesus, schauen zurück und bam, Bam, die Erde löst sich auf, aber wir sind mit Kapitän Jesus unterwegs. Und das bestimmt auch, wie wir unseren Glauben jetzt und hier definieren. Wir sprechen über den Himmel, als ob es das Ende der Geschichte ist, ein Ort entfernt von unserer Realität. Aber hier in Offenbarung 21 spricht Johannes von einem neuen Himmel, einer neuen Erde oder besser einer neuen auferstandenen Schöpfung. Und das Ganze ist nicht irgendwie ein neues Konzept. Also Johannes ist jetzt irgendwie so und ich habe jetzt die neue Offenbarung von Gott bekommen, sondern eigentlich ist es ein bestehendes Konzept, was wir in der ganzen Bibel finden. Und zwar, hört euch mal an, was Paulus schreibt in Römer 8, Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also mit anderen Worten Leid, Tod, Krankheit, Schmerz, Zerfall, die Teile unserer Welt in unserem Leben, die Gott am Anfang nicht erschaffen hatte, die uns das Leben schwer machen, nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teillassen haben wird. Er sagt hier, das alles ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns schenken möchte. Und interessant ist das Wort sichtbar. Ich habe euch das hier markiert, weil das Wort sichtbar ist das Wort Apokalypsis. Das heißt, das gleiche Wort, was Johannes benutzt, um sein Buch zu beschreiben, Offenbarung, Apokalypsis, sichtbar machen. Und Paulus schreibt weiter, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wieder Apokalypsis, er möchte etwas offenbaren, er möchte den Schleier vor unseren Augen entfernen. Und Paulus vertieft den Gedanken, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie mussten sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat, aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Er nimmt den Bezug auf 1. Buch Mose Kapitel 3, als Adam und Eva gesündigt hatten und die Sünde dadurch Eintritt erhielt in unsere Welt. Es kam Tod, Vergänglichkeit, Krankheit, Zerbrochenheit in die Menschheit, in die Natur hinein. Und die Welt, in der du und ich leben, ist nicht die Welt, die Gott einmal geschaffen hatte und die er sich an erster Stelle vorgestellt hat. Aber hier ist, was Paulus hier darauf hinweist, ist, wir haben eine Hoffnung, dass irgendwann alles besser wird. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an einer Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur die Schöpfung leidet darunter. Hey, wenn wir uns anschauen, was in unserer Welt passiert mit den Naturkatastrophen, die Schöpfung seufzt da, dass wieder eine Wiederherstellung, eine Gesundung reinkommt. Aber nicht nur die Schöpfung und sogar wir, denen Gott bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes. Also nicht nur Natur freut sich darauf, wenn alles wiederhergestellt wird, sondern wir genauso. Und es soll jetzt schon anfangen, weil es heißt hier, er hat uns den ersten Teil schon gegeben. Es hat also schon begonnen, etwas Neues hat begonnen. Etwas in unserem Geist verändert sich, auch Verstehungskraft, die unser Inneres verändert. Aber dazu kommen wir später nochmal. Aber das, was Gott jetzt schon in uns tut, wird später auch um uns herum passieren. Denn Paulus sagt, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Das heißt, nicht nur werden wir geistlich beim Herrn sein, sondern hier ist die Hoffnung, auch körperlich werden wir erlöst werden, wenn wir Jesus Christus als Herr und Retter bekennen, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und wie er von den Toten auferstanden ist. Dann ist es wichtig, dass wir bekennen und glauben, dass er nicht nur geistlich vor den Toten auferstanden ist, sondern auch physisch. Erinnert euch dran, Thomas, einer der Jünger, hat gesagt, ich glaube an die ganze Auferstehungskiste nicht. Er sagte, erst wenn ich meine Hände in seine Wunden reinlege, dann glaube ich. Und dann tritt Jesus auf und er ist nicht offended, dass Thomas so ungläubig ist, sondern er kommt und sagt, Thomas, fass mich an, berühre mich. Ich bin kein Geist, ich bin körperlich aufgestanden. Und das gibt uns die Hoffnung, und die Hoffnung haben wir auch, dass wir auch körperlich, physisch auferstehen werden. Vers 24, unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein, dass auch wir wieder auferstehen. Und für viele ist es ein ganz neuer Gedanke, denn viele von uns haben eine Vorstellung von der Auferstehung, dem Leben nach dem Tod und dem Himmel, als wären wir ein irgendwie so körperlose Wesen. Also vielleicht hast du da auch die Vorstellung vom Himmel, dass du so irgendwie so ein Engel auf so einer Wolke bist, mit so einem Umhang, so eine Schürze um und du schwingst deine Harfe und trällerst ein bisschen im Himmel. Das ist vielleicht deine Vorstellung vom Himmel, aber es ist eigentlich nicht die Vorstellung, die Jesus hat. Und viele Leute, außerhalb der Kirche, aber auch viele Leute innerhalb der Kirche haben gar keinen Bock auf den Himmel, weil das Bild, was wir oft von Himmel gemalt haben, ist eher so ein bisschen skurrileres Bild, weil wir denken, wenn wir im Himmel sind, dann können wir einige Dinge nicht mehr tun, die Spaß machen. Und für mich, als ich aufgewachsen bin, ich bin im freikirchlichen Hintergrund aufgewachsen, meine Eltern waren gläubig und sie haben mich immer mit zum Gottesdienst genommen. Und damals, in den 80er Jahren, haben wir viele Lieder in der Freikirche gesungen, die so ein bisschen so einen hebräisch-jüdischen Touch hatten, so ein bisschen Polka-Musik, so das war so ein bisschen der Style, so traditionellere Lieder und fast jedes Lied hat sich gleich angehört. Das ging wie folgt. Bum, 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 bum. Groß und wunderbar sind all deine Werke, o Herr Gott, allmächtiger Schöpfer, gerecht und wahr sind all deine Wege. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen preisen? Und immer so weiter. Und du denkst so, echt jetzt? Ey, ich wünschte, ich könnte das Lied vergessen. Geht aber gar nicht. Das ist irgendwie so eingebrannt, weil wir es so oft gesungen haben. Und das ist irgendwie da. Und als wir diese Lieder gesungen haben, ich habe kein Wort verstanden. Dieses Lied bezieht sich auf Offenbarung 15. Kein Check, was da war. Aber auf jeden Fall, so Lieder haben wir gesungen und es ging noch viel weiter, aber ich verschone euch von meinen Gesangskünsten. Aber ich kann mich erinnern, als ich 12 Jahre war in einem Gottesdienst und wir unserer Kirche ein Lied gesungen haben, vielleicht kennt ihr das, Mehr Liebe, mehr Vollmacht von William Music. Und dieses Lied haben wir auf Dauerschleife gesungen. Also es war so, als ob da irgendwie so irgendwas kaputt war und wir haben immer wieder von vorne angefangen. Und dieses Lied auch wieder, bum, 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 ne? Also mehr Liebe, bum, 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 mehr Vollmacht, bum, 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 mehr von dir in meinem Leben, bum, bum, bum. Und wenn man jetzt die Augen zumacht, ich weiß nicht, ich habe nicht an den Himmel gedacht, ich habe an römische Galeere gedacht, so, du sitzt da, mehr Liebe, bum, 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 mehr Vollmacht. Also das war irgendwie so meine Assoziation und dann die Lobpreisleiterin, nach gefühlten Ewigkeit, vielleicht waren es nur 3 Minuten, nach gefühlten Ewigkeit, als wir mehr Liebe und mehr Vollmacht gesungen haben, habe ich gedacht, mir reicht die Liebe, okay, reicht, okay, Feierabend. Und dann sagte sie, Brüder und Schwester, es ist nicht schön, dass wir wissen, dass wir im Himmel in alle Ewigkeit das singen werden. Und ich dachte so, bitte nicht, verschone mich. Wenn ich im Himmel bin, ich möchte nicht auf einer Wolke sitzen, in einer Schürze und mit einer Harfe und mehr Liebe, mehr Vollmacht trillern. Das ist für mich nicht Himmel, das wäre das Gegenteil davon. Aber genau das ist die Vorstellung, die wir vielleicht vom Himmel haben. Letztes Jahr war meine Frau mit meiner jüngsten Tochter in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf. Also das ist da, wo die ganzen Superstars auftreten und ab und zu darf Fortuna Düsseldorf auch mal rein und auch mal was machen da drin. Auf jeden Fall war Harry Styles da. Und meine Tochter wollte unbedingt zu einem Konzert und meine Frau hat gesagt, super, ich gehe mit, aber hat noch nie ein Lied von Harry Styles gehört, aber sie ist auf jeden Fall hingegangen. Wir hatten jetzt nicht die teuersten Tickets, aber waren Sitzplätze, war auf jeden Fall ganz nice. Aber, obwohl Sitzplätze waren, keiner saß. Alle standen, weil alle wollten die beste Perspektive haben auf Harry Styles. Und dann haben die mitgegrölt. Und meine Frau, kein Lied gekannt, aber einfach mitgegrölt. Meine Tochter, eigentlich sehr introvertiert, oh, die ist so aus sich rausgekommen. Und die haben geschmettert und die waren alle. Und ganz ehrlich, also wenn das jetzt nicht Konzert wäre, die sind so abgegangen alle in dem Stadion. Das macht man normalerweise nur, wenn keiner dir zuhört und du in der Dusche bist, so singst du da. Ja, aber die sind so abgegangen und die haben sich angeguckt und gegenseitig so, oh, und die Lieder geschmettert. Weil irgendwie war das Gefühl, hey, wir sind Teil von etwas Größerem. Es ist echt der Hammer. Und dann, als das Konzert vorbei war, wollten die noch Zugaben haben. Und nicht nur eine Zugabe, 2 Zugaben, die hätten am liebsten noch ewig Zugaben bekommen, weil die so begeistert waren. Und ich glaube, nachdem die Leute dann raus nach Hause gegangen sind, hätten die mitbekommen, die fangen wieder von vorne an, die werden alle wieder reingeströmt. Und da ging bei mir die Glühbirne an. Ich glaube, so ist der Himmel. Ich glaube, so wird der Himmel sein, dass es nicht ist, bum, bum, sondern so, hey, ja, ich habe voll Bock darauf, ich feiere das von ganzem Herzen und ich möchte noch eine Zugabe für Jesus singen. Wenn wir in den Himmel kommen, wird es genauso sein. Wir werden Gott für alle Ewigkeit anbeten. Nicht, weil wir müssen, sondern weil so eine Begeisterung da ist. Und ich bin davon überzeugt, dass der Himmel das Beste von allem für uns hat. Von allem, was wir lieben, ohne Schmerz, ohne Vergänglichkeit, die wir alle hassen, dass wir das Beste der Kulturen geben, das Beste der Beziehung geben, das beste Essen wird es da geben. Woher nehme ich das? Offenbarung 21, 24. Die Völker werden dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihre Reichtum in die Stadt bringen, in das neue Jerusalem. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überall nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Das bedeutet für mich, dass der Himmel nicht eintönig sein wird und wir alle unsere Persönlichkeit verlieren werden und alle Vielfalt verloren gehen wird. Ist es schon euch aufgefallen, immer wenn es so Science-Fiction-Filme für die Zukunft geht, die Klamotten sind immer grau und eintönig und keine Ahnung was? Ich glaube, der Himmel ist bunt. Da ist Vielfalt da. Da wird es das Beste geben. Es ist ein Repräsentieren der Vielfalt der Nationen. Es wird von allem das Beste im Himmel geben. Und ich glaube, wir brauchen ein neues Konzept vom Himmel, dass der Himmel nicht einfach nur ein Zufluchtsort im Universum ist, wo wir alle graue Roben tragen, sondern ein neuer Himmel, eine neue Erde, wo wir einen neuen Körper bekommen, was bedeutet, deine Knie werden nicht mehr wehtun und dein Rücken wird nicht mehr wehtun und du bekommst keine weiteren Falten. Das ist die Vorstellung Gottes, was uns Johannes hier zeigt. Und lass uns mal reinschauen, Offenbarung 21, 1. Nochmal. Danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und hier ein kurzer Hinweis, also einige sagen, oh, okay, ich liebe Beach und wie, das Meer ist nicht mehr da. Okay, lass mich erklären, also folgendes, das Bild, was er hier benutzt, das ist apokalyptische Literatur, das heißt bildhafte Sprache. Das, was er hier beschreibt, das Meer wird nicht mehr da sein, ist, das bedeutet nicht, dass es kein Wasser mehr gibt und keinen Strand mehr gibt, sondern das Meer ist der Ort im Buch der Offenbarung, wo das Tier herkommt, das Böse herkommt, das Böse des Lebens. Wenn Johannes also sagt, es wird kein Meer mehr geben, dann möchte er uns sagen, es wird das Böse nicht mehr geben. Der Ort des Ursprungs allen Übels wird verschwunden sein. Und diesen Gedanken entwickelt er weiter. Nächste Verse. Kontext ist König, haben wir letzte Woche auch gehört. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Halleluja. Denn was früher war, ist vergangen. Und hier ist eine interessante Spannung, in die wir reingehen. Der Himmel ist nicht nur die Abwesenheit von allem Bösen. Das ist der Startpunkt. Und ich glaube, viele können sich dieses Bild vorstellen, aber das ist nicht alles, was Johannes hier beschreibt. Er beschreibt noch etwas anderes. Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Wisst ihr, was den Himmel zum Himmel machen wird? Gott. Weil Gott bei uns wohnen wird. Der Himmel ist nicht einfach nur ein Ort, wo alle meine Probleme verschwunden sind und ich Flügel habe und fliegen kann wie ein Engel. Der Himmel ist der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Und das hilft uns auch zu verstehen, was denn die Hölle ist. Die Hölle ist der Ort von Gottes Abwesenheit, weil Gott nicht da sein wird. Viele Menschen, Millionen, Milliarden von Menschen, Menschen, die nicht an einen Gott glauben, wären zufrieden mit einem Ort ohne Problem und Leid. Worüber sie nicht happy wären, wäre ein Ort, wo Jesus der Herr ist. John Piper hat mal Folgendes gesagt und fand ich sehr interessant und hilft uns, ein Verständnis von dem Himmel zu bekommen. Er sagte, Menschen, die im Himmel glücklich wären, wenn Christus nicht da wäre, werden nicht dort sein. Das Evangelium ist kein Weg, Menschen in den Himmel zu bringen, es ist ein Weg, Menschen zu Gott zu bringen. Der christliche Glaube ist keine Religion, es geht darum, eine persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer zu haben. Darum geht's. Und nicht, boah, ich möchte auf jeden Fall safe sein, deswegen Jesus, komm in mein Herz und so und jetzt bete ich 5-mal Ave Maria und dann bin ich im Himmel. Nein, es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Mit anderen Worten, wenn du happy bist mit der Ewigkeit ohne Gott, solange du alles bekommst, was du willst, dann hast du dir nicht den Himmel vorgestellt, sondern hast du dir deine eigene Welt erschaffen, wo du Gott bist. Aber diese Welt wird immer zu 100% zu einer Hölle werden, denn Menschen sind nicht fähig, einen Himmel von sich zu schaffen. Wenn du einen Beweis brauchst, schau die letzten 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte an. Wir sind nicht in der Lage, den Himmel zu schaffen. Dafür brauchen wir Jesus. Es geht beim Himmel also nicht nur darum, die Dinge zu entfernen, die du nicht magst, sondern es geht darum, zu akzeptieren und anzunehmen, dass Jesus der Herr und König ist. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Das war schon immer Gottes Intention, von Anfang an der Schöpfung. Wenn wir die Bibel lesen, geht es immer darum, Gott führt das Volk Israel aus Ägypten und dann sagt er hier, hey, baut mir die Stiftshütte, ich möchte bei euch wohnen. Und dann, als sie in Jerusalem waren, hey, baut mir einen Tempel, ich möchte in eurer Mitte wohnen. Und hier in der Offenbarung, hey, ich möchte bei euch wohnen, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Das war von Anfang an die Sehnsucht Gottes, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und am Ende der Geschichte wird es genauso sein. Wir werden für alle Ewigkeit mit Gott sein. Und hier ist Teil 2, das Muster. Und ich werde für Teil 2 und Teil 3 nicht so viel Zeit verbrennen. Also keine Sorge, ihr werdet auf jeden Fall heute noch nach Hause kommen. Aber Teil 2, das Muster. Wir hatten die Vision, jetzt kommt das Muster. Und was ist das Muster? Das Folgende tut Gott. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Here we go. So, unsere Vorstellung ist, hey, wir stellen uns den Himmel vor, als ob alles Böse entfernt wird und das ist dann Hölle. Aber Himmel ist vor allen Dingen auch diese Bewegung, dass der Himmel auf unsere Erde kommt und dass wir was erleben. Und das ist wichtig zu verstehen, dass das, was Gott in der Zukunft tun möchte, auf dieser Welt und mit seiner Schöpfung, das hat er bereits jetzt in dir und mir begonnen. Das heißt, das ist nicht nur irgendwas für, keine Ahnung, wann Jesus wiederkommt, sondern das ist schon etwas, was gerade jetzt passieren soll in deinem und meinem Leben. Schaut mal Offenbarung 21, Vers 4 nochmal an. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und diese Formulierung erinnert mich an eine Formulierung, die wir schon an einer anderen Stelle in der Bibel gelesen haben. Und zwar 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das ist genau die Sprache und genau das Bild aus Offenbarung 21. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Und was wird passieren? Paulus schreibt an die Korinther, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das heißt, dieses Bild, stellt euch vor, das ist nicht etwas für irgendwann, sondern Gottes Sehnsucht ist, ich möchte, dass es jetzt schon in deinem und meinem Leben passiert. Wenn du Jesus als Herr und Retter annimmst, was passiert dann? Gott kommt durch den Heiligen Geist in dein Leben. Und nicht nur, dass Gott dir deine Schuld vergibt und dich reinwäscht von all dem, was du Schlechtes getan hast und aus deinem Leben entfernt, aber genauso möchte er deine Gewohnheiten verändern. Er möchte, dass du mehr wie Jesus wirst. Also geht es auf der einen Seite um das Entfernen von Bösem aus deinem Leben, aber auch darum, mehr von Jesus in dein Leben hineinzubekommen. Das ist das, was Gott tun möchte, jetzt und schon jetzt in unserem Leben. Aber wir müssen ihm dazu die Erlaubnis geben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Jesus uns gelehrt hat, was wir beten sollen. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und nicht erst in, keine Ahnung, in 1000 Jahren, wenn Jesus wiederkommt oder vielleicht kommt er morgen wieder, weiß ich nicht. Sondern dass wir das jetzt schon beten, wie Jesus uns ermutigt, täglich das zu unserem Gebet zu machen. Hey, ich möchte mehr vom Himmel jetzt schon in meinem Leben erleben. Und das ist das Muster, wie Gott in der Vergangenheit gearbeitet hat, wie er aktuell in unserem Leben wirken möchte und wie er dann irgendwann die Vollkommenheit bringen wird, wenn er wiederkommt. Das ist das Muster von Tod von dem Bösen, Auferstehen von neuem Leben in uns jetzt. Und das ist genau das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann ist es mehr als nur an Jesus zu glauben, wie einige an Horoskop glauben oder sich etwas wünschen, wenn sie eine Sternschnuppe sehen, sondern es geht dabei darum, Jesus zu erlauben, in unserem Leben, jetzt und hier schon, zu wirken, dass unsere ungesunden Gewohnheiten sich verändern, unsere Angewohnheiten von Notlügen, Unsicherheit, Minderwert, Egoismus, Stolz und dass er diese Dinge aus unserem Leben entfernt, oder unsere Abhängigkeiten von Substanzen, von Alkohol, Pornografie, dass er diese Dinge aus unserem Leben entfernt, aber nicht nur entfernt, sondern die Sehnsucht ist, füll mich mit mehr von dir, füll mich mit deinem Königreich. Das bedeutet es, sein Leben Jesus zu geben, das heißt, sein Leben zu öffnen, sein Herz zu öffnen. Es ist nicht einfach nur ein Gebet, was ich in der Kirche bete, Herr Jesus, sei mein Herr. Es bedeutet, meine Knie vor ihm zu beugen, und mein ganzes Leben ihm unterzuordnen und ihm zu erlauben, mehr wie er zu werden. Mich umformen zu lassen in sein Ebenbild. Und das ist absolut wichtig. Und ich erkläre euch, warum. Es ist eine der schlimmsten Dinge, die du tun kannst, dass du dich als Christ bezeichnest, aber dein Leben, deine Worte und dein Glauben das nicht reflektieren. Es geht nicht darum, dass wir anderen beweisen müssen, wir sind jetzt die wahren Christen und wir sind besonders heilig. Darum geht es nicht. Sondern was das einfach nur zeigt, ist, dass wir etwas erzählen, aber die Auferstehungskraft von Jesus noch nicht in unserem Leben erfahren haben. Und wenn wir das tun, dann verkaufen wir den Menschen um uns herum eine Lüge. Dann ist es eine Verpackung Jesus, aber der Inhalt ist nicht Jesus. Und mein Wunsch als Pastor ist, dass jeder Einzelne von uns, dass wir wirklich Gottes Auferstehungskraft jetzt schon hier erleben. Dass christliche Glaube nicht irgendwie eine Tradition ist oder ein Mundbekenntnis, sondern dass es in unserem Herzen ist. Wie wirst du immer mehr wie Jesus? Es geht nicht darum, perfekt zu sein und alles richtig zu machen. Hey, ich bin Pastor und ich mache immer noch Fehler. Also du brauchst nicht darauf warten, dass du denkst, hey, wenn ich Pastor bin, dann ist alles super. Hey, ich sag dir, kannst du knicken, gar nicht. Ja? Aber worum es geht, ist, dass je älter ich werde, je mehr von Gottes Leben und von ihm habe ich in mir. Das heißt, wenn ich 70 bin, hoffe ich, dass ich geduldiger bin als mit 40. Ich hoffe, dass ich mehr Liebe habe mit 70, als ich mit 40 hatte. Ich hoffe, dass mehr von Jesus in meinem Leben sichtbar wird, von all dem, was Galater 5, 22 beschreibt. Und zwar Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. All das soll in meinem Leben zunehmen und wachsen, weil ich mehr von dieser Auferstehungskraft in meinem Leben haben möchte. Ich möchte kein grumpy old grandpa sein. Ich möchte voller Freude und voller Leben und voller Frieden sein für die Menschen um mich herum. Aber dafür müssen wir unsere Knie vor Jesus beugen und ihn als Herrn und Retter annehmen. Und das beschreibt genau die Reise, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe mich als Christ bezeichnet. Aber es war einfach nur Tradition, es war Ritual. Und es hat gedauert, bis ich 17 war, bis ich wirklich Gottes Kraft erlebt habe in meinem Leben. Und die Konsequenz davon ist, dass Leute mich gefragt haben, hey Stefan, irgendwas ist anders bei dir. Ich war auf so einer Silvesterfreizeit, die mich kennen, die haben die Geschichte schon gehört. Wenn du neu bist, dann ist nur die Geschichte für dich da. Und ich war auf dieser Silvesterfreizeit und ich habe wirklich gespürt, dass Gott mich von ganzem Herzen liebt. Und das hat mein Herz verändert. Nicht nur mein Kopf, sondern vor allen Dingen mein Herz. Und ich bin nach Hause gekommen und Leute aus meiner Schule haben gesagt, ey, was ist anders mit dir? Was ist passiert? Und das wird passieren, wenn wir jetzt, wenn wir das beten und wenn wir Gott erlauben, jetzt schon in unserem Leben zu wirken, dass die Leute das sehen werden. Es ist etwas anders. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus Jesus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und hier steht das Wort uns. Und ich habe das hier mal hervorgehoben und möchte es hervorheben, weil uns sind wir alle, die wir Jesus Christus erlebt haben. Er möchte uns benutzen für den Dienst der Versöhnung. Mit anderen Worten, unser Auftrag als Christen ist es, andere Menschen diese Botschaft zu verkünden, dass Gott sich nach Gemeinschaft mit ihnen sehnt, dass er Versöhnung schaffen möchte mit Gott, dass wir mit Gemeinschaft mit ihm leben können. Ein neues Leben ist möglich für sie, Wiederherstellung ist möglich für sie, Auferstehungskraft jetzt schon zu erleben ist möglich für sie. Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, das weiterzugeben. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns wieder zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind im Auftrag Gottes unterwegs, wir sind Botschafter von Christus. Und hier kommt mein letzter Punkt. Auferstehungsleben hat immer als Konsequenz Mission. Wenn du etwas erlebst mit Gott, muss etwas rausfließen. Als Jesus vor den Toten auferstanden ist, was hat er seinen Jüngern gesagt? Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Ihr habt die Auferstehungskraft erlebt, also geht raus und gebt es weiter. Dieser Auftrag kam nicht vor der Auferstehung, sondern kam erst danach. Und das ist mein letzter Punkt, Teil 3. Die Einladung. Auferstehungskraft hat immer Mission als Folge. Es ist für mich immer stark zu sehen, wie diese Auferstehungskraft im Leben von Menschen sichtbar wird. Und dieses Leben ist attraktiv, es ist anziehend. Wenn da Menschen sind, die Frieden, die Freude haben, die übernatürliche Geduld haben, das ist anziehend, das weckt Aufmerksamkeit. Und wir befinden uns in einer Season, wo es genau darum geht, Mission. Deswegen die Flyer auf euren Plätzen zu sagen, okay, ich möchte es nicht für mich halten, diese Einladung auszusprechen an Menschen um mich herum. Nicht unter Druck, Zwang, sie nicht bedrängen, sondern freundlich, liebevoll einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen und Heilung, neues Leben und Hoffnung bei Jesus zu finden. All das, was wir in unserem Leben bereits erfahren haben. Aber vielleicht sagst du, hey, das habe ich selber noch nicht erfahren. Dann ist mein Gebet, dass du das heute erlebst, dass ein Stückchen mehr vom Himmel in dein Leben hineinkommt. Aber wenn es einmal angefangen hat, dann soll es nicht bei dir bleiben, sondern es soll weitergehen an andere Menschen. Und so endet das Buch der Offenbarung mit einem Aufruf. Und der Aufruf am Ende von der Offenbarung ist nicht, lasst uns Endzeitbunker bauen und Vorratsräte anhäufen. Nein, nein, das Ende vom Buch der Offenbarung ist, lasst uns unsere Kirchentüren aufmachen, lasst uns unsere Herzen aufmachen, unser Leben aufmachen und Menschen einladen, genau das zu erleben, was wir erlebt haben. Das ist die Einladung auszusprechen und weiterzugeben. Denn wir lesen am Ende von der Offenbarung, Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Und wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Die Einladung ist, ja, zu unserem Herrn Jesus Christus zu sagen, aber genauso zu einer verlorenen, verletzten, sterbenden Welt zu sagen, kommt. Wer durstig ist, der komme und soll eine Begegnung mit der Auferstehungskraft Gottes haben, eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus, der mein Leben verändert hat. Wenn das passiert, werden wir als Kirche unaufhaltbar, weil wir die frohe Botschaft verkünden. Was könnte Gott in einer Kirche tun, wo wir Raum schaffen, damit Menschenleben durch Gottes Kraft berührt werden und ihr Leben verändert wird für die Ewigkeit und aufblühen? Was würde passieren, wenn wir diese gute Botschaft nicht für uns selbst behalten würden, sondern diese Einladung wirklich weitergeben? Was würde passieren, wenn dein Nachbar wirklich kommt, weil du ihn eingeladen hast? Und er in dem Gottesdienst sitzt und auf einmal spürt, wie sehr Gott ihn liebt und sein Leben für die Ewigkeit verändert wird. Ich möchte diese Serie schließen, indem ich zum Abschluss einige Verse aus Offenbarung 22 vorlese. Und vielleicht können wir dazu aufstehen. Offenbarung 22. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Und wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Herr Jesus, ich danke dir für die letzten Wochen. Ich danke dir für all das, was wir lernen durften. Ich danke dir, dass wir diese Sehnsucht von dir spüren durften. Dass das Bild, was du uns malen möchtest durch die Offenbarung, kein Horrorszenario ist, sondern dein Herz widerspiegelt, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und Gott, mein Gebet ist, dass diese neue Schöpfung, dieser neue Himmel und diese neue Erde, dass du in unserem Leben damit beginnst, in unserer Kirche damit beginnst. Gott, wir laden dich heute Morgen ein, mit deiner Auferstehungskraft in unserem Leben zu wirken. Schenk uns die Kraft, Dinge loszulassen, die uns zurückhalten. Unsere Unsicherheit, unseren Stolz, unseren Egoismus, wo wir denken, dass wir es besser wissen und besser drauf haben als du. Gott, ich bete für mehr von Jesus in unserem Leben. Deswegen beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe, nicht erst, wenn du wiederkommst, sondern jetzt und hier, wie im Himmel, so auch jetzt hier in unserem Leben. Und während du uns neu erfüllst mit dieser Auferstehungskraft, Gott, ich bete, dass es übersprudelt an die Menschen um uns herum. Dass sie spüren, dass etwas anderes in uns ist. Dass du in uns lebst, dein überfließendes Leben, deine überfließende Liebe. Danke, Jesus. Ich möchte eine Einladung aussprechen aus dem Buch der Offenbarung. Wenn du diese Auferstehungskraft von Jesus und seine Liebe noch nie gespürt hast, wir lesen Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du es nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und er steht gerade vor deiner Herzenstür. Vielleicht können wir alle für einen Augenblick die Augen schließen, wenn du hier bist und Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, noch nie eingeladen hast, hast gesagt, Jesus sei mein Herr. Vielleicht bist du schon ganz oft in die Kirche gegangen oder hast schon ganz viel gebetet, aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Jesus sei mein Herr. Ich öffne mein Herz, mein Leben für dich. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das festzumachen und das zu bekehren, weil er klopft an deine Herzenstür. Und sagt, hey, ich habe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Du brauchst dieses Leben nicht alleine meistern. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und wenn du das bist, möchte ich dir ermutigen, ein Gebet mir nachzusprechen, dass das ausdrückt, dass Jesus, dass du einlädst, Jesus, der Herr in deinem Leben zu sein. Und ich werde es vorsprechen und wir als ganze Kirche werden dich bei diesem Gebet unterstützen. Sag einfach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst und mir all meine Schuld vergibst. Schenk mir einen Neustart. Füll mich mit Auferstehungskraft. Ab heute möchte ich mit dir und für dich leben. Im Namen von Jesus. Amen.